It's raining men. Nee, it's raining.
Halleluja.
And raining and raining. Tja, Dirk, wir haben Regen vorhergesagt. So eine Schande.
Ja, ich sitze ja auch im Regen. Ich sitze gerade in Freiburg im Regen.
Und ich sitze in Lofer noch trocken. Aber es ist wie oft, wenn wir das CVSM in Lofer machen, dass die Aufbautage immer die schönsten Tage sind. Nur das ist total sinnlos. Das hat noch niemand Petrus erklärt, dass es andersrum besser ist.
Das stimmt. Gut, bei mir ist egal. Ich bin auf einer Messe, ist sowieso eine Halle drüber. Aber ist in der Tat wahr, ja. Das ist so. Letzte Woche, als ich in Gitzweiler Hof war, hat es auch 2 von 3 Tagen geschüttet. Und als wir gefahren sind, war es schön.
Ja, super, genau. Auch, das ist auch so ein Klassiker. Sonntags dann strahlend sonniges Wetter, alle fahren weg. Super, genau richtig. Gut, wir sind bei einer neuen Folge und die Messesaison ist fast vorbei. Wir sind sozusagen im absoluten Endspurt. Und dann haben wir uns gedacht, holen wir uns einen dazu, den wir in diesem in dem Messewahnsinn dieses Jahr, der uns 9 Tage lang gegenüber war oder neben einem war. Und reden mal mit dem. Ne?
Ja.
Genau. Gut, also herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
Präsentiert von Caravan & Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
Gut, so. Da klang schon ein kleines verzagtes Hallo. Das war die Pause, von der wir vorher gesprochen hatten, aber ist kein Problem. Ich glaube, wir kommen immer verzögert an. Der Detlef schaut immer so leicht verwirrt in den Bildschirm. Oder liegt das an unserem Alter, Detlef?
Nein, das liegt an unseren, ich bin verwirrt wegen unseren Brillen. Wir haben quasi alle die gleichen Brillen auf, wenn ihr jetzt mal in die Kamera schaut.
Stimmt. Ja, das stimmt.
Ja, das macht mir Angst. Ich glaube, wir sind im gleichen Alter.
Ungefähr.
Deswegen wechsle ich die Brille, um mich ein wenig zu differenzieren.
Wow, sehr gut. Wechselbrillen, nicht schlecht. Ja, wunderbar. Ja, Detlef, ich wüsste jetzt wirklich, also ich würde mich jetzt schwer tun, dich komplett anzumoderieren. Deswegen mach es doch mal selber und erzähl uns doch einfach mal, wer bist du denn?
Oh, für mich ist das ganz einfach. Also mein Name ist Detlef Scheer. Ich bin streng genommen Wohnmobilvermieter und führe eine bundesweite Kopfstelle für Wohnmobilvermieter. Wer also Wohnmobilvermieter mehr werden möchte oder bereits ist, der wendet sich gerne an den Caravan-Vermieterbund, also an mich, und bekommt dort Unterstützung, Support, Versicherung, Lösungen. Das Ganze mache ich bereits seit 2018/19 und Vermieter bin ich seit jetzt genau seit 10 Jahren.
Also noch länger.
Ja.
Sozusagen, okay. Wie kommt man dazu? Also grundsätzlich erstmal, mit was hast du angefangen? Also mit wie vielen Fahrzeugen hast du als Vermieter angefangen?
Ich habe eigentlich fast den klassischen Weg gewählt. Also ich war noch in einer Hauptanstellung und habe es dann gewagt, mir ein Fahrzeug, das war übrigens ein gebrauchter Kastenwagen, mir zu kaufen, habe den vermietet, habe dann relativ schnell gemerkt, irgendwas mache ich richtig und mir macht's auch Spaß und habe dann nach einem halben Jahr einen zweiten dazu gekauft und wieder ein halbes Jahr später direkt den dritten Kastenwagen dazu gekauft. So hat das angefangen, aber alles immer in der Nebentätigkeit neben meinem Hauptberuf.
Okay. Und was war dein Hauptberuf?
Oh, ich war im Vertrieb bei Vodafone tätig und habe dort stellvertretend den sogenannten Fachhandelsvertrieb hier in der Region West, also in Nordrhein-Westfalen, mitgesteuert. Das habe ich bis 2014 gemacht. Danach das Gleiche nochmal sozusagen bei einer Distribution bis 2020 und so in der Zeit. Nebenbei konnte ich halt relativ gut meine Tätigkeit als Wohnmobilvermieter aufbauen, weil der Job des Wohnmobilvermieters hat ja den Vorteil, dass es immer gerne in den Abendstunden, in der Freizeit stattfindet oder am Wochenende. Und das passte natürlich super. Selbstverständlich hatte ich eine Erlaubnis meines Arbeitgebers dafür.
Ganz kurz, ganz korrekt hier.
Ja, sonst würde ich das hier nicht so fromm fröhlich erzählen.
Wie lange warst du bei Vodafone?
Ja, knapp 20 Jahre.
Ach, krass.
Hast du mich auch da, Peter?
Deswegen habe ich gefragt, weil ich war, ich glaube aber, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich war nur ein gutes Jahr da, 1998, aber nicht im Fachhandelsvertrieb, sondern im Mittelstandsvertrieb. Und dann auch noch in der Niederlassung Süd und nicht in der Niederlassung West.
Niederlassung Süd war immer sehr erfolgreich. Die haben echt harte Jungs gehabt. Ja?
Ich weiß.
Und ja, ist richtig. Und um im Fachhandelsvertrieb erfolgreich werden zu können, hat man dann eine Ausbildung gemacht, sozusagen im Mittelstandsvertrieb. Das nannte sich Feldtraining. Und dann durften wir.
Da war ich auch.
Siehst du? Genau. Ja. Da schließt sich der Kreis. Komm, lass uns darüber reden.
Genau, wir machen den Podcast heute. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Wo war dein Feldtraining?
In Idstein.
In Idstein, auch nicht schlecht.
Ja, ich hab sogar, darf man das sagen, Jack Wolfskin besucht und die waren ganz überrascht. Die waren sehr freundlich zu mir. Die haben mich reingelassen, ich habe Kaffee bekommen und ein richtig qualifiziertes, interessiertes Gespräch geführt. Und ich muss sagen, das war auch 1998 und da war natürlich noch Mobilfunk ein Thema. Ich sag mal so, da hat man die Außendienstler gerne reingelassen, weil es eine Bereicherung ist. Und heutzutage ist Mobilfunk, das klassische Thema Mobilfunk, natürlich so ein Brot- und Buttergeschäft. Da brauchst du keinen Besuch mehr.
Das Witzige ist aber, dass du wahrscheinlich irgendeinem Großkundenvertriebsbeauftragten den Schlaf geraubt hast, weil ich glaube, das war immer das Schlimmste für die, wenn so ein Feldtrainingsanfänger in irgendeine Firma reinrennt, die Großkunde ist und einen Rahmenvertrag hat und sonst irgendwas und dann meint er, das große Geschäft aufzurufen.
Ja, das stimmt. Und um die Kurve jetzt zum Vermieten zu kriegen, der Caravan-Vermieter wohnt, der macht bestimmt auch dem einen oder anderen graue Haare, ne? Weil wir natürlich ehrlicherweise Menschen zu Vermietern machen. Das passt natürlich auch nicht jedem, logischerweise, weil das ist dann wiederum Wettbewerb.
Ja. Ich möchte nur eins zum Abschluss sagen zu diesem Vertriebsthema und dann kommen wir auch wieder zum Camping zurück, Detlef. Ich hatte mein Feldtraining in Cottbus. Ja. Und
ohne Worte.
Ohne Worte. Im Gewerbegebiet. Das Gewerbegebiet bestand aus dem Hotel, aus irgendwelchen Industriebetrieben und aus einem Kino. Da war ich 2 Wochen auf Feldtraining. Man muss sich vorstellen, Dirk, Feldtraining heißt, du bist 2 Wochen in einer Gruppe von 10, 15 Leuten mit einem Trainer. Kriegst ein Mini-Außendienstgebiet und musst dann im Grunde genommen Kaltakquise machen, 2 Wochen lang. Und in der Zeit, du musst ständig zu Firmen reinrennen, anrufen, dann ist der Trainer mit dir 1-2 Tage unterwegs, der telefoniert mit dir und so weiter. Das ist schon harte Schule.
Und
bei mir war es zumindest so.
Jeden Abend Bericht erstatten, so in der Runde vor der ganzen Mannschaft. Wie war es bei dir heute? Welche Karten hast du geknipst und so weiter und so fort. Ja, wunderbar.
Hast du dein Mikrofon jetzt zur Seite gelegt, Detlef?
Ist das jetzt wieder besser?
Ja, mega. Danke.
Ach, das wusste ich nicht. Ja, weil ich höre euch über die Lautsprecher, aber ich wusste nicht, dass meine Kopfhörer doch eine Funktion haben.
Das Mikrofon deiner Kopfhörer hat eine Funktion.
Ja. Tolles Teil. Gut, also nach diesem kleinen privaten Exkurs zu Mannesmann, beziehungsweise heutzutage Vodafone, zurück zum Caravan-Vermieterbund. Wenn du gerade gesagt hast, dass es ja jetzt auch wieder so ist, dass sozusagen du Menschen zu Vermieter machst und das andere stört. Du hast ja einen guten Überblick. Wie ist denn der deutsche Vermietermarkt? Ich glaube, das muss man mal Zuhörern erklären, dass er eben sich nicht einfach nur aus 3-4 Großen rekrutiert, sondern unfassbar viele kleine Vermieter aktiv sind, ne?
Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich die großen Player und auch viele oder auch ein paar neue aufgekommene auf dem Markt, sowas wie Roadfans, Roadsurfer, MacRent, DRM und so weiter. Aber es ist richtig, es gibt sehr, sehr, sehr viel kleine gewerbliche Vermieter und natürlich auch die vielen kleinen, nennen wir es mal, wie sie sich selber gerne bezeichnen, privaten Vermieter, also diese Paul-Kemper-Vermieter, die ihre privaten Fahrzeuge sharen. Da muss man so ein bisschen unterscheiden, ne? Die einen sharen und die anderen vermieten wirklich mit der Absicht, ein Unternehmen zu führen. Aber davon gibt es wirklich sehr, sehr viele. Wenn man jetzt mal bei Google eingibt, Wohnmobilvermieter Wiesbaden, dann kommen natürlich erstmal die großen, namhaften, aber dann sehr schnell viele, viele kleine. Genau richtig. Und das sind unzählig viele.
Wie kommt man auf die Idee? Gut, das war es der einmal Vermieter. Ich denke mir, du hast irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Wie kommt man auf die Idee, einen Vermieterbund zu gründen, wenn man Wohnmobilvermieter ist?
Das ist meiner Erfahrung geschuldet. Das heißt, als ich damals angefangen habe, Wohnmobile zu vermieten, war der einzige Weg, über Paul Kemper zu gehen. Das heißt, ich will Wohnmobilvermieter werden. Wie komme ich an eine Versicherung? Wie geht das überhaupt? Wo kriege ich Mietverträge her? Wer bietet mir eine Oberfläche, damit ich mein Fahrzeug präsentieren kann? Und ganz einfach gesagt, wer erklärt mir eigentlich, wie das geht, auf was ich achten muss? Da muss man sagen, da war so 2014, 15 Paul Kemper das einzige Medium, wo man an den Markt herangekommen ist. Na, und da habe ich dann halt eben meine Erfahrung gemacht, wie das funktioniert. Und ich hatte sehr schnell, eigentlich von Anfang an, immer den Wunsch, ein eigenes, naja, Unternehmerprofil zu bekommen. Ich wollte nicht einer von Paul Kemper, Jess Kaper und wie sie alle heißen, Vermieter sein, sondern ich wollte ein eigener Unternehmer mit einer eigenen Sichtbarkeit sein. Und das war halt relativ schnell oder relativ schwer auf die Beine zu stellen. Und daher hat sich daraus dann abgeleitet, dass ich das in Zukunft für andere Menschen, die dieses Gleiche erleben wie ich, es einfach besser machen will. Ich will denen den Weg bereiten. Wir machen den Weg frei.
Der war nicht von dir, der Spruch.
Nee, das irgendwie klingelt da was.
Dann müsstest du keine Wohnmobile mehr vermieten.
Ja, ist richtig. Aber man kann das auch aus Spaß machen. Also aus Freude mit und Menschen dann, zu tun haben.
Wenn, ja. wenn man dann so eine Idee hat, dass das alles zu bündeln, dann geht man erstmal auf die Suche und sucht sich erstmal ein paar, die Interesse haben. Und dann sagt man erstmal, ich muss erstmal den Garten machen. Also ich suche mir erstmal eine Versicherung, die da mitspielt. Oder wie hast du das vonstatten gebracht?
Wieder zurück auf meine Vergangenheit. Ich war immer Netzwerkkind. Habe ich jemanden kennengelernt, habe ich den in mein Netzwerk aufgenommen. In Xing, LinkedIn ist es heute und so weiter und so fort. Ich habe mir immer Kontakte gesucht und ich war immer ein Freund davon, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, Erfahrungen auszutauschen. Und so habe ich sehr früh angefangen, den Kontakt zu anderen Vermieterkollegen zu suchen. Das Ganze über Facebook, habe da die erste Gruppe gegründet und habe dort halt eben mich mit Vermieterkollegen ausgetauscht. Und wir haben alle die gleichen Probleme. Die habe ich mir natürlich alle klammheimlich notiert. Welche Probleme gibt es? Was sind die Herausforderungen und so weiter? Und habe dann daraus, einen Maßnahmenplan abgeleitet. Was brauche ich, um halt hier eine Lösung zu schaffen? Ne? Ja, abgesehen davon, dass ich es wusste. Aber die ganzen Kollegen haben alle die gleichen Probleme gehabt. Ja.
Okay. Und dann hast du ja zusammen Baldowert und gegründet. Ja. Wie viel einzelne Firmen sind in deinem Vermieterbund jetzt drin nach diesen, sind ja erst ein paar Jahre?
Ja, also kommerzialisiert, sage ich jetzt mal. Es sind jetzt 700 Kunden, die wir haben, also 700 kleine Vermieter. Und ganz angefangen habe ich ja 2018 mit diesem Zusammenfassen der Vermieter. 2019 haben wir uns einen Namen überlegt, der hieß IGUVF, Interessengemeinschaft unabhängiger Vermieter von Freizeitfahrzeugen. Und ich hatte extremes Problem, damit hausieren zu gehen in die Akquise. Hallo, ich bin der Detlef von der IGUVF. Naja, und deswegen habe ich überlegt, das muss auch mit einem besseren Namen funktionieren und habe dann mich so ein bisschen inspirieren lassen, hier und rechts und links geschaut und bin dann auf Caravan Vermieterbund gekommen und das finde ich sehr zutreffend und seitdem Ende 19, Anfang 20 kann man sagen, sind wir damit unterwegs.
Cool, du machst auch so Treffen, ne? Oder du machst so Interessenstreffen, hast du mir letztes Mal erzählt. Du willst ja mal bei uns vorbeikommen, hast du gesagt?
Ja, das ist richtig. Also wichtig ist halt eben, das ganze Thema zwischen uns Vermietern ist authentisch, ne? Und ich würde auch sagen, was ich eingangs erwähnt habe, so von wegen, ja, wir machen Wettbewerb, das ist überhaupt nicht so, ne? Wir bringen neue Vermieter auf den Markt, aber die würden eh auf den Markt kommen. Wenn jemand was machen will, macht er es. Wir sorgen halt nur dafür, dass es besser macht. So. Und das ist richtig. Ein Teil der ganzen, des ganzen Konzeptes ist auch, dass man sich persönlich kennenlernt. So haben wir letztes Jahr im Oktober ein Treffen oben in Bremen gemacht, Langwedel. Und am 9. November hat der liebe Dirk mich eingeladen auf eine Grillwurst und ich bringe da einfach ein paar CVBler mit.
Ja, genau, so was.
Ja, cool.
Ich bin mal gespannt. Ja. Was hast du gesagt? Du hast die höchste Dichte im Ruhrgebiet.
Ja, hier im Ruhrgebiet sind halt sehr, sehr viele ansässig. Ist so wie die Einwohnerzahlen. In Ruhrgebiet knubbelt es sich. Und so ist es halt letztendlich auch bei den Vermietern. Wir haben halt hier sehr, sehr viele. Die Wege sind kurz. Zu dir braucht man auch nicht unbedingt ein Wohnmobil. Da kann man auch mit dem Auto mal eben hinflitzen, je nachdem, wo man herkommt. Ja. Und deswegen denke ich mal, dass das ganz gut klappen wird.
Cool. Wie ist das, wie viel von deinen Mitgliedern machen das nebenberuflich, also neben einem ganz normalen Angestelltenjob?
Ja, ich denke, da wir die kleinen Gewerblichen ansprechen, das ist auch unsere Zielgruppe, weil ein großer Vermieter braucht uns nicht, ne? Und ich würde schon sagen, so 70% sind wirklich auf jeden Fall nebenberuflich tätig, ne? Die haben alle noch einen Job, die haben ein, zwei, vielleicht auch mal drei Fahrzeuge in der Vermietung oder haben sich dahin hochgearbeitet, so wie ich seinerzeit. Und das werden ja schon 70-75% sein.
Okay.
Noch so viel.
Noch eine Menge, ne?
Ja.
Ja. Okay, was sind so die, wo endest du? Liegt das an irgendeiner gesetzlichen Bestimmung oder sonst irgendwas? Oder würdest du theoretisch auch einen mit aufnehmen, der 200 Fahrzeuge hat?
Da sind wir komplett frei. Also in der Praxis sind es so knappe 20, 25 Fahrzeuge, wie die Vermieter haben. Ja, dann entweder wachsen die dann raus, muss man sagen, oder halt kommen erst gar nicht zu uns, weil diese Vermieter, wie gesagt, die haben eigene Systeme, die haben eigene Strukturen, Einkaufsnetzwerke etc. pp. Und dann ist es häufig so, dass diese Partner unter Umständen wirklich sich irgendwelchen anderen großen Konzepten zuwenden, um da eine andere Art von Unterstützung zu erhalten. Weil ich sage ja gerne, wir machen Vermieter und das ist unsere primäre Aufgabe. Und sollten die dann später so groß werden, dass sie dann abwandern, dann halten sie uns auf jeden Fall in guter Erinnerung.
Okay. Wie viel von, also hast du auch die Vermieter, die sozusagen auch gleichzeitig Händler sind? Also, weil da gibt's ja auch einige, es gibt ja auch Leute, die nicht nur Vermietung, sondern eben auch Handel machen und das aber auch im Nebenberuflichen wieder, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist auch ganz spannend, ne, wie die Wege sich da so entwickeln. Der eine ist Vermieter und wird dann auch Händler. Ne, so nebenberuflich, weil er irgendwie ja auch ein gutes Händchen dafür hat. Und ein anderer wiederum ist auch Händler, handelt schon mit Fahrzeugen und steigt dann in die Vermietung ein. Gerade in der jetzigen Zeit ist es so, die Fahrzeuge sind halt eben haben sich vom Preis her sehr ambitioniert entwickelt. Und da wird der Traum für viele Camper wieder ein Stückchen weiter weg in die Ferne geschoben, ein Wohnmobil zu kaufen. Allerdings der Wunsch zu mieten oder der Wunsch zu campen, sagen wir mal so, der bleibt natürlich. Und daher wird halt immer noch weiterhin sehr viel gemietet. Und so wird man vielleicht als kleiner Händler auch zum Vermieter. Mhm. Das ist also so ein, ja, eigentlich so ein Hybridweg, ne? Viele machen beides. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele, die machen halt nur Vermietung, weil die letzten Jahre konntest du ja gar kein Händler werden, wenn du dich an eine Firma gewandt hast. Also wir haben auch mal mit einem namhaften Hersteller gesprochen, wir als Kopfstelle. Auch da habe ich meinen Kaffee bekommen, aber mehr auch nicht.
Ja. Okay. Wenn jetzt die Leute, irgendwann kommen die an einen Punkt, wo unter Umständen sie so erfolgreich sind, dass die Arbeit, die sie machen, immer mehr wird und immer mehr wird und immer mehr wird und der an sich, der festangestellte Job sozusagen immer mehr in der Bedeutung zurückgedrängt wird. Rätst du die dann auch zu diesem Sprung, also wie es dann sozusagen von der einen zur anderen Seite geht, oder wie schaffen die das dann?
Häufig ist es so, dass ich halt deren, wie soll ich sagen, die Personen, die diesen Sprung wagen, sind dann schon vorsichtig gesagt so im etwas fortgeschrittenen Alter. Also die haben meistens keine 3 vorne stehen, sondern eher eine Ende 4, weil dann ist schon, sagen wir mal, das Lebenswerk aufgebaut, das Haus steht oder es ist klar, die Familie ist gegründet, das Risiko ist abgefedert, ne, und dann kann man nochmal einen Wechsel in beruflicher Situation durchführen. Ne, und bei solchen Vermietern kommt es tatsächlich vor, dass sie halt entsprechend sich langsam in diese Richtung entwickeln. Ja, und auch da unterstützen wir halt mit unserer Erfahrung, weil letztendlich sind wir ja auch diesen Weg gegangen. Ne, und dann habe ich später halt eben Wohnmobile vermietet und den Caravan-Vermieterbund gemacht, dann hatte ich leider keine Zeit mehr für meinen eigentlichen Job.
Was hat dann dein Arbeitgeber gesagt?
Ja, wir haben uns halt einfach geeinigt, dass das Thema Arbeiten vorbei ist.
Ist ja unangenehm.
Ja, nee, das hat so schon gepasst, ne? Also das heißt, ich habe ja schon gemerkt, dass sich meine Interessenslage schon verändert hat und das merkt auch der Arbeitgeber, ne? Und das war aber auch vollkommen okay, das war letztendlich schon relativ offen und meine Lebensplanung hat es auch so vorgesehen, ne? Also in meinem Fall, weil ich wollte auch tatsächlich dieses Mobilfunkgeschäft verlassen, wenn du das 25, 30 Jahre irgendwann mal gemacht hast. Das ist aber auch egal, welcher hauptberufliches Geschäftsfeld das ist. Ja, irgendwann möchtest du mal was anderes machen, bevor du dann irgendwann einfach so ein Unternehmensbewohner wirst. Ja, und daher, wenn man da noch Interesse hat in einem anderen Gebiet, so wie ich jetzt, Bereich Caravaning, und man hat irgendwie die Möglichkeiten aus finanzieller Sicht oder auch umständemäßig, dass man das irgendwie wuppen kann, dann kann man das machen, ja.
Okay. Wie viel, du hattest vorhin gesagt, du hast mit einem angefangen. Wie viele Fahrzeuge hast du jetzt?
Aktuell vermieten wir 5 Fahrzeuge. Letztes Jahr hatten wir 8. Das hatte sich so ergeben, dass wir schon neue gekauft haben, während die alten noch gar nicht weg waren. Dann haben wir die so ein bisschen parallel vermietet. Und ich biete dieses Jahr oder ja 24 und auch 25 5 Fahrzeuge an, weil zum Hintergrund Fahrzeugübergabe, Erklären, Rücknahme, das mache ich alles alleine. Meine Frau hilft dann bei den administrativen Sachen, bei so Themen wie Qualitätskontrolle, um es mal höflich auszudrücken. Also das heißt, wurde das Wohnmobil oder wird das Wohnmobil dem zukünftigen Vermieter ordentlich übergeben? Ist alles drin, was rein soll? Und da wird dann halt nochmal kontrolliert. Also wir arbeiten da im Team zusammen. Aber es ist letztendlich eine One-Man-Show. Und da kann man, finde ich, 5 Fahrzeuge gut handeln. Bei mehr wird es echt schwierig.
Ja, das ist, also das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die du von anderen entsprechend hast, ne? Oder von deinen Kollegen hast, dass es irgendwo auch Grenzen gibt, was man so als Alleiniger stemmen kann, auch wenn man es hauptberuflich macht.
Ja, also auch wenn man es hauptberuflich macht, richtig, weil häufig kommt immer die Frage, ab wie vielen Fahrzeugen kann man davon leben? Das ist sehr schwer und weil es eine ganz individuelle Frage ist, jeder hat ja auch einen unterschiedlichen Lebensstandard, ne? Also wenn ich ein Haus mit 900 Quadratmetern Wohnfläche und einem parkähnlichen Grundstück bewirtschafte, dann brauche ich halt ein bisschen mehr Geld, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz normale Lebensstandard pflege mit einem 120 Quadratmeter Haus, ja. Also, aber ich würde sagen, so 10 Fahrzeuge muss man schon in der Flotte haben, um da einen ordentlichen Ertrag herauszuholen. Dann haben wir aber wieder die Situation, 10 Fahrzeuge kann man alleine nicht mehr handeln. Also bräuchte man schon zumindest eine Aushilfe, die dich unterstützt bei Service, Wartung, Reinigung und so weiter und so fort. Ja, und dann beißt sich das schon wieder, ne? Dann musst du wieder mehr Geld in die Hand nehmen.
Dann brauchst du schon 15 Autos.
Genau, richtig. Dann brauchst du schon 15 Autos, um deine Aushilfe oder vielleicht deinen ersten Festangestellten finanzieren zu können. Und dann nimmt das so eine Spirale oder ja so eine Wendung an, ne, die man vielleicht gar nicht haben wollte am Anfang.
Ja, verstehe ich. Bei dieser ganzen Vermieterei und bei den ganzen Autos und alles und so weiter, bist du da selber auch Camper oder ist das einfach was, wo du sagst, naja, also das, da bin ich drüber gestolpert, da kann ich Geld mit verdienen, also mache ich das?
Also klar, ich bin Camper und also steht es auch auf meiner Vita in meiner Webseite 1968 als Camper geboren. Mein erstes Campingerlebnis war mit meinen Freunden 1986 oder 84 mit dem Fahrrad nach Hamburg geradelt, Zelt hinten drauf und dann ab die Post. Also ich bin richtiger Camper, ja, und wir fahren auch selber noch, wenn es die Zeit zulässt. Unsere Reisezeit beginnt quasi jetzt. Mehr so Ende Oktober, wenn die Fahrzeuge zurückgekommen sind und dann keine Mietgeschäfte mehr stattfinden, dann fahren wir dann mit unserem Wagen mal los. Also ich bin ein richtiger Camper, ja. Ich spreche aus Erfahrung.
Okay.
Ja, Peter, ich weiß, wie du das weißt. Der Detlef und ich haben ein gemeinsames Hobby.
Ja, ihr macht beide ein Aquarium.
Ja, genau.
Deswegen wird hier trotzdem kein Aquaristik-Podcast raus.
Okay. Ein Skalar-Podcast.
Was für ein Ding?
Ein Skalar.
Was ist das
denn? Großen Fische. Die großen Fische, die bei mir im Aquarium schwimmen, Peter. Die hast du schon gesehen.
Ja, okay.
Ja. Okay, lass uns über Felgen unterhalten.
Ja, zurück zum Camping, genau. Ja, das ist ein guter Hinweis. Wenn du jetzt deine 5 Autos hast und du kriegst jetzt 5 neue zum Beispiel, lässt du dann immer irgendwas Bestimmtes oder rüstest du was selber nach oder vermietest du die genau so, wie du sie bekommen hast?
Also bei uns ist es so, wir haben ja die Zielgruppe Menschen mit Hunden, weil ich bin ja zu dem Thema gekommen, ich wollte immer vermieten, damit habe ich meine Frau genervt, ja, also so 2013, 14, oh, ich will vermieten, das ist toll und so weiter, und weil wir halt selber immer Hunde hatten, haben wir gesagt, wenn wir vermieten, sind bei uns natürlich Hunde selbstverständlich erlaubt, ne? Und wenn wir jetzt Fahrzeuge bekommen, wir versuchen, Fahrzeuge immer so einzukaufen, dass sie möglichst vollständig ausgestattet sind. Ein schönes Beispiel ist so ein Weinsberg Pepper. Der hat halt immer Fernsehen, Markise und diese üblichen Dinge. Und wir rüsten die dann aber nur im kleinen Maß so ein bisschen auf unsere Hundethemen aus. Also da kommt irgendwie ein Hundehaken dran oder eine Ablagefläche oder ein Körbchen etc. pp. Aber großartig bauen wir das nicht um, weil aus unserer Sicht, jetzt was mein Thema betrifft, ist es so, dass der Hund ein Familienmitglied ist und er darf dann und soll auch gerne im Wohnraum sich aufhalten, da wo der Mensch ist. Der Hund will bei seinem Rudel sein und nicht bei 120 hinten in der Heckgarage. Das ist meine persönliche Einstellung und so leben wir das und so mögen das auch unsere Kunden. Also um die Frage zu beantworten, wir bauen jetzt an den Fahrzeugen, die wir einkaufen, nichts großartig um. Wir wissen natürlich, was reingehört, wenn wir es vermieten, also sprich Fahrradträger sollte sein, wenn kein Fahrradträger dran ist, dass man das Fahrrad vielleicht oder die Fahrräder, gerade jetzt insbesondere E-Bikes, vielleicht hinten beim Kastenwagen auf die Anhängerkupplung packt oder in die Heckgarage. Darauf achten wir schon und so rüsten wir unsere Fahrzeuge auch aus.
Okay. Wie ist so das Feedback also von Kunden? Ist das was oder beziehungsweise kann man das so sagen, dass der Caravan-Vermieter, der CVB-Vermieter, ein besonders freundlich und besonders persönlicher Vermieter ist? Also hat der ein anderes Qualitätsniveau als jetzt, wenn ich zu den Großen gehe, wo auf dem Hof irgendwie 40 Autos stehen und samstags man sich vorkommt, als wenn man hier mit einer Busgruppe angekommen ist?
Ja, das ist tatsächlich so. Es hat auch verschiedene Gründe. A, es sind die CVB-Vermieter natürlich echte Camper, ne? Also es entwächst einer Leidenschaft für ein Thema, was die dann gerne als Nebenberuf zum Geschäftsmodell machen. Daher ist dann eine ganz andere Begeisterung. Und die Fahrzeuge sind häufig anders ausgestattet. Also es ist sehr häufig so, dass die Fahrzeuge beim klassischen CVB-Vermieter, sagen wir mal so, vollständig ausgestattet sind. Da ist Geschirr drin, da ist dann die Campingartikel drin, die Stühle, der Campingtisch, Kochtopf, also alles, was man so braucht, weil aus zweierlei Gründen. Erstens muss man auch ehrlich sein, wir müssen uns natürlich zu den großen Vermietern differenzieren, weil da sind die Sachen nicht drinne. und das Erlebnis ist einfach schöner, wenn der für den Mieter, wenn er das Fahrzeug übernimmt und diese ganzen Sachen nicht einräumen muss. Mein Spruch ist immer, der Mieter braucht eigentlich einen halben Tag, um das Fahrzeug einzuräumen, nimmt die falschen Sachen mit, ja, und vergisst die Hälfte. Dann nimmt er statt einen passenden Campingstuhl für das Fahrzeug den alten Kettler-Hochlehner und packt den hinten in die Garage und dann ist er natürlich voll. Und so helfen wir dem Mieter, dass das Fahrzeug optimal ausgestattet ist. Das gilt das natürlich nicht für jeden CVB-Vermieter.
Aber bei dir ist Tisch, Stühle, Geschirr, Tassen, Teller, Bums, alles drin.
Genau, und der Kunde kann immer wählen, ob er eine Senseo-Kaffeemaschine mitnehmen möchte, einen Heißwasserkocher, elektrisch und Kessel. Wir packen da möglichst alles rein, dass der Kunde letztendlich nur sein Plümo, Kopfkissen, private Kleidung, Lebensmittel, bitte den Hund nicht vergessen, und dann geht's los. Ne? Das macht das Reisen halt eben sehr angenehm mit uns als Vermieter. Ja.
Da stelle ich dir jetzt, da habe ich jetzt eine Frage. Ich hatte damals jemanden, eine Anfrage von einem großen Wohnmobilvermieter, keine Ahnung was, der genau für seine Wohnmobile so Körperboxen haben wollte, wo der Kunde quasi das alles kaufen kann. Also Besteck, Geschirr, Tassen, Teller. Mhm. Und das hinter dem Hintergrund von Hygiene. War das zu Corona-Zeiten oder ist es generell, muss das Geschirr, was ich vermietet habe, besonders behandelt werden, damit ich das nachher wieder, also klar, gespült, aber besonders behandelt werden, damit ich das nachher wieder vermieten darf?
Also da gibt's jetzt keine Auflagen in dem Sinne, falls du das meinst. Ne? Es gibt jetzt also auch keine bundesweite gesetzliche Vorgabe, wo man sagt, das und das ist zu erfüllen. Allerdings ist es natürlich selbstverständlich, dass du die Klamotten nach jeder Vermietung rausnimmst, in den Geschirrspüler steckst und dann entsprechend bei einer hohen Temperatur reinigst und dann halt eben wieder rein. Ja, aber zu Corona-Zeiten ist natürlich das Thema ein klein wenig anders gewesen. Da hat man auch wirklich viel stärker desinfiziert. Ja, da hat man Oberflächen mit Desinfektionsmitteln abgerieben, die Luft gereinigt in den Fahrzeugen, um vor Viren und Bakterien zu schützen, etc. pp. Ja, also es kann schon ein Grund gewesen sein in der Richtung.
Benutzt du da dieses UV-Zeug beim Reinigen der Autos?
Also wir nutzen Ozonos, das ist ja sowas benutzen wir, machen wir nach jeder Reinigung, also nach jeder Fahrzeugrücknahme putzen wir den Wagen erstmal vor, sage ich jetzt mal so, und dann kommt das Gerät über Nacht da rein, am nächsten Tag wird finalisiert.
Okay.
Da muss ich auch noch was bei dir kaufen, Dirk.
Echt?
Ja.
Na, nicht schlecht.
Willst du den Erdmühlen ausprobieren?
Richtig, ich will wissen, was das ist.
Ja, das kannst du, ich habe das Gerät dafür, ganz spannend. Das geht ja genau vom Ozongedönse weg, weil das ja auch zu argen gesundheitlichen Problemen bei demjenigen führen kann, der regelmäßig mit diesen Geräten arbeitet, wenn er gewisse Dinge aus Versehen nicht einhält. Also nicht bei den Leuten, die es später, 3 Stunden später benutzen, sondern bei demjenigen, der es einsetzt. Und AirTune arbeitet ja auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben dieses Gerät, kannst du gerne an deinem Wohnmobil ausprobieren am 9.
Ja, machen wir. Ja.
Ist es wert, definitiv.
Und das ist dann halt eben genau das Thema, weißt du, wir beraten halt unsere Vermieter. Ne? Die Vermieter kommen ja halt eben mit ganz, ganz vielen Fragen auf uns zu. Ne? Muss ich das machen? Nehme ich einen Ozongenerator oder nehme ich einen Ozonos? Nehme ich einen AirTune? Oder worauf muss ich eigentlich achten? Wie viel Zeit plant man ein für die Reinigung eines Fahrzeuges? Ne? Kann ich es mir erlauben, den Wagen um 10 rein zu bekommen, um 12 Uhr wieder rauszugeben als Beispiel? Ne? Und da klären wir auf, da schulen wir in regelmäßigen Webkurs unsere Kunden, wie so eine Vermietung funktionieren kann. Letztendlich ist es aber so, wir geben nie was vor. Wir geben Empfehlungen ab, aber wir schreiben natürlich nichts vor. Das kann jeder machen, wie er will.
Wenn du jetzt für dich planst, bei einem, sag ich mal, teilintegrierten, normalen, größten Fahrzeug, wie lange planst du das für dich, dass das ungefähr dauert, das sauber zu machen von innen?
Also innen und außen 5 Stunden.
Ne? Dann bin ich gut im Timing. Das brauche ich nämlich auch immer.
Das ist halt eben Erfahrung. Ne? Ich guck mal, ich mache dann, 60, 70 Übergaben im Monat. Ach, im Monat, ach Gott. Nee, im Jahr. Und meine Faustformel ist immer, also ich versuche, Mietgeschäfte zu vermeiden, die am an einem Tag stattfinden, vormittags rein und abends raus, weil da darf halt nie was in die Hose gehen. Ich habe gerne Mietgeschäfte, sagen wir mal, Samstag rein und Sonntag wieder raus. Lässt sich aber nicht verhindern. Und wenn es sich nicht verhindern lässt, dann muss der Wagen bis 12 Uhr spätestens bei uns sein und der Nachmieter kann den so um 17 Uhr ungefähr abholen. Wenn der Mieter vorher keine Probleme gemeldet hat, dass er den Spiegel verloren hat, dass die Türklinke abgebrochen ist oder etwas anderes, dann ist das auch in 5 Stunden einzuhalten. Aber es darf halt wirklich nichts dazwischen kommen. Ne? Dann wird geputzt, dann wird gereinigt, die Betten werden frisch bezogen. Bei uns werden die Matratzen immer mit einem Matratzenschoner und einem Bettlaken bezogen, was die Kunden dann wiederum so benutzen können oder auch ein eigenes Bettlaken noch drauf machen können, ganz wie sie wollen. Aber wir stellen das Fahrzeug nach 5 Stunden so hin, dass der Wagen letztendlich, naja, übertrieben gesagt, aussieht, als ob der gerade vom Händler kommt. Ne? Also geleckt. Mhm. Und der ist noch sauber. Ne? Also desinfiziert, Toilette desinfiziert, wasserfrisch etc. pp. Alles. Ja.
Okay. Peter, wir müssen uns mal da anstellen. Vielleicht fällt es dem Detlef nicht auf.
Genau, einfach also ein Fahrzeug unterjubeln.
Unsere Gesprächszeit ist doch jetzt beendet, ne?
Ja, stimmt, du musst zur nächsten Vermietung.
Genau, du musst ein Auto sauber machen.
Wie groß ist dein Ersatzteillager?
Das ist gar nicht so groß. Es gibt so ein paar typische Ersatzteile, die wir so auf Lager haben. Ich sehe gerade den Dirk da vor seinen Verdunklungsplissés sitzen solche Sachen. Alles, was so häufiger mal kaputt geht. Also vorne die Verdunklungsrollos, Remis oder ähnliches. Da ist es mal ganz gut, wenn man sowas hat. Oder Außenspiegelarme. Ja, also der typische Ducato-Spiegel. Der klappt ja schon mal zusammen, wenn man Feindberührungen hat. Ne? Sowas, so Kleinigkeiten hat man halt da. Oder so eine Pumpe. So eine Wasserpumpe, eine Tauchpumpe, die hat man halt da, dass halt die Dinge ausgetauscht werden können, wenn der Mieter mal einen Ausfall meldet. Und da habe ich dann auch noch einen Tipp für jemanden, der vermietet. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man seine Flotte aus zumindest konzerngleichen Fahrzeugen zusammenstellt. Ja? Also Beispiel, alle Fahrzeuge von Bürstner nimmt. Weil dann hast du vielleicht mehrere 5 Fahrzeuge und du könntest im allerschlimmsten Fall, wenn was kaputt ist, das aus einem Fahrzeug ausbauen und im nächsten Fahrzeug wieder einbauen. Wenn du 5 Fahrzeuge von 5 Herstellern hast, dann wird das echt kompliziert, auch mit dem Know-how. Weil du musst jedes Fahrzeug als Vermieter sehr, sehr gut kennen, weil wenn der Anruf der Kunde, Wasserpumpe geht nicht, woran kann es liegen, da muss man ziemlich gut aus dem Kopf erklären können, wo der Kunde suchen soll. Und wenn man dann halt eine klare Linie hat, ist das eine Riesenhilfe.
Ja, ja.
Du hast okay. Du hast nur Weinsberg dann, ja, richtig?
Nicht ganz. Ich habe 3 Weinsberg, also 3 Pepper, dann ein Hobby-Wohnwagen. Ja genau, dann bin ich ja schon vollständig. Und das ist noch ein bisschen aus der Zeit geschuldet, weil zu Zeiten von Corona hatten wir ja sehr lange Lieferzeiten. Ich habe zum Beispiel auf die Pepper 2,5 Jahre gewartet und weil dann das Fahrzeug, was vorher in der Vermietung war, langsam zu alt wurde, hat man halt irgendwas anderes quer gekauft. Ne? Und dann wurde es halt eben das Hobby-Wohnmobil, was dann halt eben vergleichsweise ist wie der Pepper, dazu gekauft und den vermieten wir halt eben auch. Ne? So haben wir uns damals beholfen, aber jetzt würde ich auch wieder versuchen, alles irgendwie aus einem Hause zu bekommen.
Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Der Peter hat es beim letzten Podcast anmoderiert, dass wir dich fragen wollen, warum du der erste Alpa-Besitzer in Deutschland gewesen bist und was ein Alpa ist.
Ein ganz anderes Thema, aber damit ja. Tatsächlich.
Aber wir dürfen es nicht vergessen.
Bitte?
Wir dürfen es nicht vergessen.
Nee, genau. Das ist doch ganz wichtig. Mit dem Alpa hat eigentlich der Wahnsinn bei mir eigentlich begonnen, ne? Muss man tatsächlich sagen, weil seinerzeit hatten Birgit und ich, Birgit ist meine Frau, und wir wollten immer ein Fahrzeug haben mit einer Hecksitzgruppe, weil ich das so toll finde. Ich bin kein Freund davon, Betten durch die Gegend zu fahren. Und daher haben wir uns letztendlich für einen Concorde interessiert. Ja, also da gab es ja schon damals kleinere Concords mit Hecksitzgruppen und Schlafen im Alkoven längs. So, und zufällig, wirklich zufällig, habe ich Lothar Schleinkofer kennengelernt. Und der hat mir dann so ganz nebenbei gesteckt, muss ich auch sagen, hat er geschickt gemacht, dass er gerade an einem Konzept mit Detlefs arbeitet. Er
bringt wer ist denn Lothar?
Lothar Schleinkofer, das ist ja jemand aus dem, irgendwie aus der Pfalz oder ähnliches, der sehr Wohnmobil engagiert ist, und der ist an den Hersteller Detlefs herangegangen und hat dem ein Fahrzeugkonzept vorgelegt. Also quasi ein Fahrzeug mit einer Hecksitzgruppe, Doppelboden, Längsschlafen im Alkoven und so weiter und so fort. Das gab es bei Detlefs damals nicht, dem Hersteller. Und der hat denen das vorgestellt, ein geradlinig durchkonstruiertes Fahrzeug für die Benutzung von zwei Personen. Fertig. Und der Name Alpa kommt aus dem, ist eine Abkürzung, alleinreisende Paare. Also zwei Personen, du hast nur zwei Betten, du hast eine Hecksitzgruppe, du hast nicht diese typische Dinette hinter den Fahrersitzen, sondern du hast einfach nur Wohnraum, viel Wohnraum. Gut, und was der Lothar gut gemacht hat, der hat mich dann schön angeködert die ganze Zeit. Ne? Hier ein Bildchen geschickt, guck mal, ich habe schon aus dem Werk von dem ersten Entwurf die ersten Bilder, hat mich natürlich schön heiß gemacht. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann, das war bei der Vorstellung CMT 2011, da hat er mir, wurde dieses Fahrzeug offiziell vorgestellt, Birgit und ich ins Auto gesetzt, sind da morgens hingefahren, 10.30 Uhr, 11 Uhr waren wir da. Wenn ich ehrlich bin, Birgit wusste das nicht so ganz genau, dass ich den kaufen wollte. Die hatte nur gedacht, ich will mir den angucken. Hab dann gesagt, okay, alles klar, kaufen wir. Ja, und so wurde ich dann zum ersten Käufer des Fahrzeuges. Hab den dann leider erst 9 Monate später bekommen, weil wir unbedingt 3 Liter und Automatik haben wollte. Und das hatten die halt gerade nicht auf Lager. Aber so wurde ich halt Kunde Nummer 1 für dieses Fahrzeug, alleinreisende Paare. Und wir waren, glaube ich, zu der Zeit auch noch, ja, das ist ja jetzt schon 10, 11 Jahre her, so ziemlich die jüngsten Kunden, weil die eigentlich gedacht haben, das spricht alles nur so Leute um die 60 an und wir waren irgendwie um die 40, ne?
Mm. Wo ist das Fahrzeug?
Wo, das habe ich verkauft.
Das ist auch, wieso hast du es denn verkauft?
Traurige Geschichte, wir haben das ja mit unseren 2 Hunden bewohnt und dann irgendwann ist es halt passiert, wir waren mit dem Wagen unterwegs, dann ist leider der erste Hund verstorben, danach ist der zweite Hund verstorben, dann wollten wir den Wagen auch halt wegen diesen Erinnerungen an diese ganze Geschichte einfach nicht mehr haben.
Und dann haben wir uns beides mal im Auto?
Tatsächlich, also nicht im Auto, aber tatsächlich waren wir Zell am See, hier Wofelgut. Und da hatten wir den Toni mit, der kleine Hund. Und das war Weihnachten. Der ist dann einen Tag vor Weihnachten, mussten wir den dort einschläfern lassen. Das war natürlich richtig unschön. Und daher haben wir dann halt keine schönen Erinnerungen mehr gehabt und haben den Wagen dann abgestoßen.
Ja, okay. Ja. Das verstehe ich. Wir haben schon wieder fast 45 Minuten, schon wieder völlig überzogen. Aber es war sehr interessant, mal da reinzugucken. Jetzt habe ich zum Abschluss noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt das Ganze mal aus der Perspektive des Endkunden sehe, wenn ich einen Wohnmobil miete, also so die typischen teilintegrierten Familie, 4 Kinder etc., in welcher Preisspanne bewege ich mich, ohne dass ich das Gefühl haben muss, ich werde abgezockt?
Ja, jeder hat natürlich seine eigenen Preise. Man muss aber auch bedenken, dass die Fahrzeuge alle sehr, sehr teuer geworden sind. Ne? Und ich würde sagen, also so zwischen 120 und 160 Euro ist eigentlich ein normaler Preis mittlerweile. Wir nehmen beispielsweise 139 Euro für unsere Fahrzeuge und wir finden, das ist ein fairer Preis. Die Preissteigerungen der letzten Jahre haben wir auch nicht auf den Kaufpreis umgelegt, weil lässt sich einfach nicht umsetzen, weil sonst hätten wir irgendwie 180 Euro. Aber das ist unrealistisch. Dann kann man eigentlich so ein Fahrzeug nicht mehr vermieten. Mhm. Ja, ich denke, das ist so der richtige Preis.
Gut, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der liebe Detlef, der hat sich so sympathisch angehört und ich möchte unbedingt zum Vermieter, der bei ihm mit im Bund ist. Wo ist die Website?
Die ist ganz einfach, caravan-vermieter-bund oder auch in einem durchgeschrieben, .de, so findet man uns. Dort kann man alle Informationen erhalten. Für viele Vermieter oder Interessenten ist es ja total wichtig, eine Vermieterversicherung zu erhalten. Ne? Also das ist ja die allergrößte Schwierigkeit. Und da helfen wir. Da kommen wir dann sehr schnell ins Spiel. Was heißt, wenn man im Internet nach Selbstfahrer-Vermietversicherung sucht, Wohnmobil, landet man auch relativ schnell bei uns, weil wir haben halt eigene Rahmenverträge für unsere Kunden und da kann dann halt der Vermieter bereits ab einem Fahrzeug sein Fahrzeug versichern, weil bei den meisten Versicherungen A, wollen sie dieses Geschäft nicht und B, sagen sie, ja, komm mal wieder, wenn du drei Fahrzeuge hast. Und wir machen dann letztendlich ja den Weg frei, dass er auch ab dem ersten Fahrzeug eine ordentliche Versicherung bekommt. Und diese Information findet ihr alle auf www.caravanvermieterbund.de.
Sehr schön. Hervorragend. Als wenn du es vorher geübt hättest.
Ich habe es schon mal erzählt.
vielleicht bei einem der Messen, wo wir uns gesehen haben.
Ja, war doch schön.
Ne? Ja, perfekt.
In Düsseldorf. Das. Ich habe mir eben noch das Podcast, den Podcast angehört mit den Fliegern. Herrlich.
Ja, ja. Ja, super. Immer wieder ein Highlight. Gut, ja, Detlef, vielen Dank. Ich denke, wir haben einen schönen Überblick und vielleicht motivieren wir auch den einen oder anderen auch Vermieter zu werden. Dann auf jeden Fall auch an Detlef wenden. Und da bekommt ihr den Support, den ihr braucht, gerade als kleine Vermieter. Und ansonsten würde ich sagen, eine gute Woche, bis nächste Woche. Schauen wir mal, was dann kommt. Ne?
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.